Also stell dir mal vor, du hörst einen Satz, der einfach so unglaublich elegant und gewichtig klingt, dass du ihn sofort als absolute Lebenswahrheit kaufst.
So ein richtiges Fundament.
Genau. Ein Satz, der auf Feiern zitiert wird, der in Debatten als Totschlagargument dient und der sogar bei den Freimaurern verwendet wird, um die Leute zu absolut gesetzestreuem Verhalten zu ermahnen.
Und wir reden hier von niemand Geringerem als Goethe, richtig?
Richtig. Dieser Satz stammt von Goethe und lautet: Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.
Klingt fantastisch.
Ja, total uneinfechtbar, oder? Aber was, wenn wir diesen Satz seit über 200 Jahren fast kollektiv und komplett falsch verstehen?
Dann haben wir heute eine ziemlich gute Mission, würde ich sagen.
Absolut. Willkommen zu unserer heutigen gedanklichen Entdeckungsreise. Schön, dass du dabei bist.
Also auch von mir ist es wirklich eines dieser Zitate, die so ein unaufhaltsames Eigenleben entwickelt haben, nicht wahr?
Daher, man wirft es bedeutungsschwanger in den Raum und niemand wagt es, einem Giganten wie Goethe zu widersprechen.
Eben.
Wir stützen unsere heutige Tiefenanalyse auf einen wirklich genialen Essay von Kurt Ovoehl. Der Text heißt: Kann das Gesetz uns Freiheit geben? Die Kunst, frei und zugleich gebunden zu sein.
Ein extrem spannender Text, weil er den Finger in eine sehr ungemütliche Wunde legt.
Ja, wir wollen nämlich ergründen, warum diese Verwechslung zwischen einem poetischen Gedanken und blindem staatlichen Gehorsam eben kein harmloser Fauxpas ist, sondern potenziell brandgefährlich für unsere Gesellschaft.
Lass uns das mal aufschlüsseln.
Gerne. Also Goethe war ja bekanntermaßen auch Minister in Weimar, also ein echter Staatsmann. Da liegt es doch völlig nahe, dass er mit diesem Satz die staatliche Ordnung und das juristische Gesetz meinte, oder?
Was hier faszinierend ist, ist der tatsächliche Ursprung. Und der wird bei dieser Interpretation fast immer komplett ignoriert.
Inwiefern?
Goethe schrieb diese Worte eben gerade nicht in seiner Funktion als Minister, der über irgendwelchen Gesetzbüchern brütet. Er schrieb sie als Dichter.
Ah, okay.
Dieser viel zitierte Satz ist nämlich die Schlusszeile seines Sonetts Natur und Kunst.
Warte, ein Sonett.
Genau. Und ein Sonett, das muss man wissen, ist die absolute Königsklasse der Lyrik. Das ist eine extrem strenge, fast schon starre Form.
Mit exakten Vorgaben für Silben und so weiter.
Richtig, Rhythmus, Reimschema, alles. Goethe selbst hat zeitweise furchtbar mit dieser starren Form gerungen. Wenn er also in diesem Gedicht vom Gesetz spricht, meint er keine Paragraphen oder Verordnungen.
Sondern, was meinte er dann?
Er sprach von der inneren Disziplin, von der freiwilligen Selbstbegrenzung des Künstlers.
Ah, verstehe.
Die Logik dahinter ist: Nur wer die strenge äußere Form absolut beherrscht, gewinnt darin die wahre künstlerische Freiheit. Wörl zitiert da eine Zeile zuvor, im selben Gedicht: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.
Wenn ich das richtig greife, ist das wie beim Klavierspielen.
Sehr gutes Bild.
Wer virtuos spielen will, muss sich zuerst jahrelang dieser absoluten Tyrannei der Tonleitern unterwerfen.
Ganz genau.
Ich kann mich ja auch nicht ans Klavier setzen, völlig planlos auf die Tasten einhauen und behaupten, ich würde gerade avantgardistischen Jazz spielen. Also wenn ich nicht mal die Grundlagen beherrsche.
Eben. Oder beim Schreiben.
Richtig. Wenn ich sämtliche Regeln der Grammatik und Zeichensetzung ignoriere, ist das keine literarische Rebellion. Ich produziere dann einfach nur Texte, die wirken, als hätte ein aufgeregter Papagei über die Tastatur laufen dürfen.
Es sind hervorragende Vergleiche. Sie zeigen sehr anschaulich, dass bloße Formlosigkeit absolut nicht gleichbedeutend mit Freiheit ist.
Das leuchtet total ein.
Goethe beschreibt hier eine Freiheit, die erst durch eine selbstgewählte Bindung entsteht. Der Künstler setzt sich selbst strenge Regeln, um ein höheres kreatives Ziel zu erreichen.
Das erfordert ja wahnsinnig viel Charakter und Geduld.
Absolut. Und vor allem die Fähigkeit, die eigenen Impulse zu kontrollieren.
Aber Moment mal, wenn das im Kontext des Gedichts so glasklar um künstlerische Selbstdisziplin geht, wie konnte dieses Zitat dann zur ultimative Begründung für staatlichen Gehorsam mutieren?
Das ist eigentlich der tragische Teil der Geschichte.
Haben die Leute das Gedicht einfach nicht bis zum Ende gelesen?
Wörl weist da auf ein fast schon komisches linguistisches Detail hin. Goethe hätte dieses gesamte jahrhundertelange Missverständnis mit einem einzigen Buchstaben verhindern können.
Ernsthaft? Wie das?
Hätte er im letzten Satz einfach das Wort dieses statt das Gesetz verwendet, also und dieses Gesetz nur kann uns Freiheit geben,
Ah.
dann wäre der Bezug zur freiwilligen Selbstbeschränkung in der Zeile davor für jeden Leser sofort klar gewesen.
Ja, krass, warum hat er das nicht gemacht? War ihm das irgendwie zu profan?
Nein, ihm waren schlichtweg die Hände gebunden. Er war ein Gefangener seiner eigenen strengen Form. Das Wort dieses hat zwei Silben. Das Gesetz hat nur eine.
Ach du meine Güte, die Metrik.
Richtig. Hätte er dieses geschrieben, hätte es ihn die Metrik, also die exakte Silbenanzahl des Sonetts, komplett zerschossen.
Wahnsinn. Um die Form zu wahren, wählte er also eine Formulierung, die ihn für die Nachwelt extrem missverständlich machte.
Genau. Und das Problem beginnt in dem Moment, in dem man diese poetische Wahrheit aus dem Kontext reißt und zur politischen Maxime hochstilisiert.
Weil freiwillige Selbstbindung an die Kunst etwas völlig anderes ist als die Fremdverpflichtung durch ein Gesetz?
Exakt. Wer das gleichsetzt, verwechselt persönliche Autonomie mit blindem Gehorsam.
Da muss ich jetzt aber mal den Advocatus Diaboli spielen.
Nur zu.
Gehorsam hat heutzutage einen furchtbar schlechten, fast staubigen Ruf. Aber sind wir mal ehrlich, Regeln und das Befolgen von Regeln sind doch extrem praktisch?
Ohne Zweifel.
Wenn ich morgen früh ins Auto steige, verlasse ich mich blind darauf, dass alle anderen bei Rot anhalten. Ein Steuersystem auf reiner Vertrauensbasis, das wäre doch das absolute Chaos.
Niemand bestreitet, dass eine Gesellschaft verbindliche Normen braucht. Ordnung ist nicht der Feind der Freiheit, sondern ihre Grundvoraussetzung.
Eben. Wenn wir jede Regel philosophisch hinterfragen, kommen wir im Alltag nie ans Ziel.
Aber dein Einwand beleuchtet genau den Kern des psychologischen Problems, das Wörl anspricht. Wir verwechseln die Notwendigkeit von Verkehrsregeln mit der Bequemlichkeit, gar nicht mehr selbst denken zu müssen.
Wie meinst du das?
Wir singen zwar gerne laute Lieder über die Freiheit, aber in der Lebensrealität haben wir eine gewaltige Sehnsucht nach Sicherheit und Entlastung. Eigenes Denken erfordert eine enorm hohe Toleranz für Unsicherheit.
Und Gehorsam ist wunderbar bequem.
Ganz genau.
Hier wird es wirklich interessant. Du meinst, wir nutzen Gesetze als eine Art moralisches Ruhekissen.
So kann man das sagen, ja?
Wir alle kennen doch diesen klassischen Alltagsbürokraten aus dem Text. Du stehst am Schalter, brauchst ein Dokument und der pflichtbewusste Regelvollzieher erklärt dir mit einem Achselzucken, dass die Vorschrift leider keine Ausnahme zulässt.
Auch wenn jeder sieht, dass die Regel in diesem Fall völliger Unsinn ist.
Richtig. Dem Bürokraten geht es in dem Moment doch gar nicht um den Sinn der Regel. Es geht um psychologische Entlastung.
Er delegiert die Verantwortung einfach an ein Stück bedrucktes Papier.
Genau. Ich habe nur meine Pflicht getan. Das ist doch die ultimative Ausrede, um sich aus der Schusslinie zu nehmen.
Selber denken ist anstrengend. Man riskiert nicht, eine Fehlentscheidung zu treffen und dafür kritisiert zu werden. Im Alltag ist das vielleicht nur ärgerlich, aber Wörling bringt da einen extrem harten Punkt ins Spiel.
Welchen?
Hannah Arendts Konzept der Banalität des Bösen.
Oh, okay. Das ist ein großer Sprung.
Ja, aber ein wichtiger. Arendt hat beobachtet, dass totalitäre Systeme gar nicht unbedingt aus Millionen von fanatischen Monstern bestehen müssen.
Sondern?
Es reicht oft schon die pflichtbewusste, gedankenlose Routine ganz normaler, bequemer Menschen völlig aus, um grauenhafte Dinge abzuwickeln.
Das ist echt ein heftiger Gedanke. Wenn die Regel uns das Denken abnimmt, setzt das ja voraus, dass die Regel an sich gut und richtig ist.
Genau, da liegt der Fehler.
Was passiert, wenn das Gesetz selbst ethisch falsch wird, wenn es Unrecht befiehlt?
Wenn wir das mit dem größeren Gesamtbild verbinden, müssen wir uns einer essentiellen Unterscheidung in der Rechtsphilosophie zuwenden.
Okay, welche ist das?
Die Trennung von Gesetz und Recht. In unserer Alltagssprache verschwimmt das oft. Ein Gesetz ist erst einmal etwas rein Formales. Eine Norm, die von einer Autorität beschlossen und durchsetzbar gemacht wurde.
Das sagt aber nichts über die Moral aus, oder?
Richtig. Es sagt absolut nichts über die ethische Qualität aus. Ein Gesetz kann völlig korrekt zustande gekommen sein und trotzdem zutiefst bösartig sein.
Und Recht?
Recht hingegen beinhaltet immer einen ethischen Anspruch, eine Ausrichtung auf Gerechtigkeit und Menschenwürde.
Und das bringt uns direkt zu dem dunkelsten Kapitel unserer Geschichte, auf das der Autor anspielt. Dem Nationalsozialismus.
Mhm.
Es ist ja ein völliger Irrglaube zu denken, diese Diktatur sei gesetzlos oder chaotisch gewesen. Ganz im Gegenteil. Dieses System war geradezu manisch besessen von Gesetzen.
Die endlose Aktenliebe, die korrekten Stempel.
Das Unrecht kam nicht als wilde Willkürhorde daher, sondern geschniegelt in perfekter normativer Form. Es war eine bürokratische Ordnung des Schreckens. Und genau hier zerschellt diese Illusion, dass Legalität automatisch Moralität bedeutet.
Richtig. Diese Epoche hat auf grausamste Weise gezeigt, wohin der sogenannte Gesetzespositivismus führt.
Gesetzespositivismus.
Das ist die Haltung, die besagt, ein Gesetz ist allein deshalb gut und gültig, weil es vom Staat erlassen wurde. Punkt.
Keine Prüfung mehr nötig? Stell dir vor, du bist in so einer Situation. Ein Bürger, der jedes Gesetz nur deshalb akzeptiert, weil es nun mal das Gesetz ist, gibt seine Mündigkeit komplett auf.
Er wird zum bloßen Vollzugsorgan. Die psychologische Mechanik ist immer dieselbe. Das Individuum soll sich einer höheren Macht unterwerfen.
Laut Wöhl musste der freie Bürger also den unbequemen Preis zahlen und Gesetze moralisch prüfen. Aber birgt das nicht auch ein massives Risiko in die andere Richtung?
Wie meinst du das?
Wenn wir sagen, der Bürger entscheidet selbst, was moralisch tragbar ist, öffnen wir da nicht Tür und Tor für jeden Spinner, der meint, Steuern zahlen sei gegen seine persönliche Ethik?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Das ist nämlich die immense Herausforderung eines freiheitlichen Rechtsstaates.
Ein schwieriger Balanceakt.
Genau. Der Rechtsstaat ist eine bemerkenswert fragile Konstruktion. Er lebt von Voraussetzungen, die er selbst mit all seiner Macht gar nicht erzwingen kann.
Warte, der Staat hat doch das Gewaltmonopol. Er kann mich ins Gefängnis stecken. Er kann sehr wohl Dinge erzwingen.
Er kann die Einhaltung eines Gesetzes erzwingen. Ja, aber er kann nicht die innere Haltung der Bürger erzwingen.
Ah, okay.
Eine freie Gesellschaft funktioniert nur durch ein massives Maß an freiwilliger Selbstbegrenzung. Höflichkeit, Rücksichtnahme, Fairness.
Diese ganzen moralischen Grundlagen.
Exakt. Der Staat kann diese innere Disziplin nicht per Gesetz in die Köpfe pflanzen. Was passiert also, wenn diese freiwillige Selbstbegrenzung schwindet, wenn das Vertrauen fehlt?
Dann muss der Staat wahrscheinlich eingreifen und alles bis ins kleinste Detail regeln.
Richtig. Dann wächst die äußere Regulierung. Wie der Text pointiert sagt, Bürokratien sind in gewisser Weise das Misstrauen in Form von Akten.
Oh, das ist ein grandioses Zitat. Und je mehr Vorgaben wir haben, desto mehr lagern wir unser eigenes Urteilsvermögen aus.
Ganz genau.
Das erinnert mich an ein geniales Beispiel aus dem Essay, das mit dem Navigationssystem.
Oh ja, das passt hier perfekt rein.
Wir haben heute eine Generation, die dank Navi immer ans Ziel kommt. Aber wenn der Bildschirm schwarz wird, haben viele keine Ahnung mehr, wo Norden oder Süden.
Der innere Kompass verkümmert.
Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, die Orientierung an Technik auszulagern. Und der Autor zieht hier eine krasse Parallele zur Politik.
Wir lagern nämlich auch unsere politische und moralische Urteilskraft aus.
Genau. Wenn politische Entscheidungen heute präsentiert werden, heißt es doch oft nur noch, das ist wissenschaftlich erwiesen oder das ist alternativlos.
Und in dem Moment wird jede echte ethische Debatte im Keim erstickt. Der Bürger wird zum reinen Konsumenten von Maßnahmen degradiert. Er folgt nur noch der blauen Linie auf dem Bildschirm.
Und unser politischer Muskel erschlafft. Die Freiheitsverluste kommen ja nicht mit Marschmusik, sondern subtil in administrativen Schritten.
In einer Salani-Taktik.
Genau. Ein Scheibchen hier, ein Scheibchen da, meistens mit extrem guten Begründungen. Vorsorge, Sicherheit, Gesundheit.
Und wir geben unsere Mündigkeit ab, weil es bequemer ist.
Und deshalb ist Freiheit kein Zustand der Entlastung. Freiheit ist harte Arbeit. Sie ist eine immerwährende Zumutung.
Also, was bedeutet das am Ende für uns und unsere Auffassung von Freiheit?
Wer frei sein will, muss Risiken akzeptieren. Der Experte im Text warnt da vor zwei extremen Fehlentwicklungen, vor denen wir uns hüten müssen.
Lass mich raten. Auf der einen Seite die totale Unterwerfung und auf der anderen das Chaos?
Ungefähr. Das eine Extrem nennt er den naiven Legalismus.
Das ist die blinde Verehrung jeder Norm.
Genau. Und das andere Extrem ist genauso gefährlich. Das ist der infantile Libertarismus. Infantiler Libertarismus. Lass mich das mal greifbar machen. Naiver Legalismus ist der Typ, der am Samstagabend mit der Stoppuhr am Fenster steht und das Ordnungsamt ruft, weil der Nachbar die Mülltonne 5 Minuten zu früh rausgestellt hat.
Mhm, ein Klassiker.
Und der infantile Libertarismus, das ist der Erwachsene, der mit 80 durch die Spielstraße rast. Nicht, weil es Sinn ergibt, sondern aus reinem Trotz. Wie ein trotziges Kleinkind.
Sehr treffendes Bild. Beide Haltungen führen in eine Sackgasse. Demokratie ist eben nicht die plumpe Tyrannie der Mehrheit.
Sondern?
Demokratie ist Herrschaft unter dem ständigen Vorbehalt des Rechts. Ein Gesetz, das ideologisch sakralisiert wird, erstickt die Freiheit.
Also ist der wahre freie Bürger weder ein unterwürfiger Untertan noch ein Dauerrebell. Er akzeptiert Regeln aus Vernunft.
Ja, aber er widerspricht, wenn sie ihre Legitimität verlieren. Und hier schließt der Text großartig den Bogen zurück zu Goethe.
Stimmt, wir müssen dieses Goethe-Zitat für die Politik umformulieren.
Die triumphale Schlussfolgerung des Autors.
Genau. Es heißt für uns eben nicht, das Gesetz nur kann uns Freiheit geben, sondern das Recht nur kann es.
Eine brillante und notwendige Korrektur. Nur eine Ordnung, die Gerechtigkeit achtet, verdient unseren Gehorsam. Alles andere ist bloße Verwaltung.
Wahnsinn. Ich möchte dir danken, dass wir das heute so detailliert zerlegen durften.
Sehr gerne, es war mir eine Freude.
Wir sind gestartet bei Goethe, der eigentlich nur ein vernünftiges Gedicht schreiben wollte, und haben gesehen, wie daraus eine Hymne auf den Gehorsam wurde. Und wir haben verstanden, warum wir unseren inneren Navigationskompass niemals ausschalten dürfen.
Das ist so wichtig, um als Gesellschaft geistig beweglich zu bleiben.
Und genau diesen kritischen Kompass möchte ich zum Schluss noch einmal direkt ansprechen. Ich möchte dich, der uns gerade zuhört, mit einem finalen Gedanken entlassen.
Ich bin gespannt.
Wir haben heute gelernt, dass Menschen Verantwortung unfassbar gerne an Autoritäten auslagern. Ob nun Paragraphen oder technische Systeme. Denk mal darüber nach. Wir leben in einer Zeit, in der künstliche Intelligenz zunehmend entscheidet, was als wissenschaftlich oder risikolos gilt.
Oh ja, ein sehr aktuelles Problem.
Wenn wir uns schon so sehr an Navis gewöhnt haben, dass wir die Himmelsrichtungen vergessen, was passiert dann mit unserer politischen Mündigkeit? Was, wenn die Regeln von morgen von Algorithmen formuliert werden, die uns als absolut objektiv und alternativlos verkauft werden?
Eine sehr beunruhigende Vorstellung.
Geben wir dann unsere Freiheit nicht nur an den Staat ab, sondern an die Maschine. Behalte deinen kritischen Kompass. Bis zur nächsten Entdeckungsreise.